Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen. Damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen. Giersch, da ist er wieder und wir meinen ihn zu kennen, aber erkennen wir ihn auch immer zweifelsfrei? Der Giersch gehört zur herausforderndsten Pflanzenfamilie, die wir hierzulande kennen, nämlich zu den Doldenblütlern. Was niedlich klingt und auch aussieht, hat die meisten giftigen Verwechsler hierzulande und sollte daher besonders achtsam im Sammelkörbchen landen. Daher gibt es heute hilfreiche Tipps für dich, wie du im Dschungel der weltweit insgesamt 440 Gattungen und über 35.000 Arten gut zurechtkommst, denn es lohnt sich. Viele Gemüse- und Nutzpflanzen wie Möhre, Sellerie, Dill, Kümmel und Petersilie gehören zu den Doldenblütlern. Leider aber auch der berühmte Schierling, der Sokrates bereits den Garaus machte. Hören wir nun aus dem berufenen Munde von Celia Nentwick, wie wir uns dieser Pflanzengruppe achtsam nähern können. Du erfährst von unserer lieben Freundin und zertifizierten Kräuter- und vor allem Botanikkennerin, Referentin bei der Phytaro Heilpflanzenschule in Dortmund sowie Buchautorin, wie wir Doldenblütler eben auseinanderhalten können und wie wir sie zum Beispiel in der Küche nutzen können. Bei allem gilt, das ist ein akustischer Kanal. Gerade bei den Doldenblütlern ist eine Nachbereitung über Bestimmungsbücher zwingend erforderlich. Eine kleine Hausaufgabe gibt's diesmal also on top. Viel Spaß! Hallo, liebe Celia, ich freue mich total, dass wir dich erneut im Podcast haben. Du durftest schon mal über den Aufbau einer Pflanze sprechen und als wirklich renommierte Botanikkennerin haben wir dich heute zu einem Thema eingeladen, das über den Hörkanal etwas trickreich zu vermitteln ist. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen das gut hin. Magst du etwas kurz zu dir vorab sagen?
Ja, erstmal danke, Mo, dass ich wieder bei euch sein darf. Wirklich ein spannendes Thema und meine Anfänge liegen im letzten Jahrtausend, da hat mich das Kräutervirus erwischt und erst ging es eben wirklich mit der Qualifikation zur Kräuterpädagogin an, dann war ich kulinarisch erstmal richtig viel unterwegs, weil die Pflanzen haben einfach so viele tolle neue Geschmäcker, die wir sonst in der Küche nicht haben. Und später ist dann auch noch eben das Thema Botanik bei mir richtig dazugekommen, weil die Pflanzen machen nichts, was für uns ist, sondern nur alles, was sie brauchen. Und das ist eine schöne Vorstellung, was sie eben alles in sich haben, mit welchen Taktiken sie arbeiten, um zum Beispiel bestäubt zu werden, nicht gefressen zu werden. Also das ist nochmal ein richtig ganz eigenes, tolles Thema. Und da gehört natürlich auch die Pflanzenbestimmung mit dazu. Und so bin ich in dieses Thema gekommen.
Ja, und das ist auch faszinierend. Ich nähere mich langsam dem Thema Pflanzenbestimmung, aber ich finde es großartig, welche Bedeutung es zum Beispiel hat. Und es ist ein einfacher Einstieg, einfach mal die Blütenblätter zu zählen und rauszufinden, sind es 4 oder 5. Das mag banal klingen, aber wir werden noch drauf kommen, dass man da eigentlich ganz gut zumindest Einstiege in bestimmte Bestimmungen drüber bekommen kann. Und zählen ist gar nicht so schwierig.
Nee.
Gibt es denn, wir reden ja heute über die Doldenblütler, eben eine sehr, sehr trickreiche Familie, weil sie eben eine sehr große Familie ist und im Unterschied zum Beispiel zu den Korbblütlern oder den Kreuzblütlern, glaube ich zumindest zu wissen, ja doch einige giftige Vertreter und Vertreterinnen in der Wiese bereithält. Korbblütler sind da harmloser und ich glaube, die Kreuzblütler haben gar keinen giftigen Vertreter, ist das richtig?
Also die meisten Korbblütler, nein. Stopp. Die meisten Kreuzblütler können wir gut essen. Es gibt ein paar, die nicht in großen Mengen nicht so bekömmlich sind, aber wir haben keine Chance, uns da wirklich mit zu vergiften.
Genau, und das ist bei den Doldenblütlern anders. Deswegen dürfen wir hier ganz genau hingucken und mit detektivischem Spürsinn unterwegs sein. Hast du einen Lieblingsdoldenblütler? Der darf auch giftig sein.
Nee, also ich tendiere wirklich zum Giersch, weil er kulinarisch einfach so vielfältig einsetzbar ist und wirklich viel Geschmack mitbringt. Vielleicht auch, weil viele Gärtner, die den im Garten haben, wirklich hassen. Und ich versuche immer zu sagen, nicht ärgern, lieber aufessen, weil der ist eben wirklich super, super lecker. Das ist einmal die kulinarische Pflanze. Und welche Pflanze mir auch vom Aussehen und von den Bestimmungsmöglichkeiten richtig Spaß macht, ist die wilde Möhre. Die hat eben sehr eindeutige Erkennungsmerkmale und ich finde sie einfach von ihrem Wuchs zauberhaft und sie schmeckt auch noch gut.
Genau, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal mehr drauf zurück. Wir fangen vielleicht ganz vorne an, nämlich mit der Systematik. Also wo verorten wir die Doldenblütler praktisch im Baum des Lebens, wenn man so ganz groß denken würde?
Vielleicht erklären wir erstmal, was die Pflanzensystematik überhaupt ist, wie sie uns helfen kann. Und zwar wird von den übergeordneten Merkmalen, zum Beispiel Sporenpflanze und Samenpflanze, unterschieden. Das sind also wirklich zwei ganz große Hauptgruppen oben drüber. Und dann wird die Erkennung eben immer feiner zu den Ein- und Zweikeimblättrigen Pflanzen, wo wir natürlich bei den Doldenblütlern, bei den zweikeimblättrigen Pflanzen sind. Sie kommen halt mit zwei Blättern, Keimblättern aus dem Boden. Und so wird die Bestimmung halt immer feiner, dass wir schließlich zu den einzelnen Familien kommen. Über den Familien gibt es erstmal Ordnung. Und da sind wir bei den Doldenblütenartigen, wo denn die Doldenblütler einsortiert sind. Und bei den Doldenblütenartigen, die umfasst ungefähr sieben Familien, wobei hier in Europa nur zwei oder drei überhaupt heimisch sind. Und hier haben wir in unserer Gegend ungefähr 50 Gattungen mit über 100 Arten. Und ich habe mal geguckt, dachte ich so, wie viele Arten kenne ich denn jetzt von den Doldenblütlern? Wie viel habe ich denn schon mal live gesehen? Und das bewegt sich so um die 40. Also ich bin auch weit weg davon, mal alle gesehen zu haben, die hier irgendwie rumwachsen könnten.
Aber eben, sie wachsen hier, sie sind heimische und es gibt eben auch den Giersch ganz verbreitet, aber eben auch vielleicht die Hundspetersilie, die nicht ganz so freundlich zu uns wäre, wenn wir sie denn verspeisen würden. Und ich habe noch einen ganz schönen Tipp auf Lager, wer sich diesen Baum des Lebens, von dem ich gerade sprach, mal angucken möchte. Es gibt so ein tolles Internetportal, das nennt sich onezoom.org und da kann man wirklich in die gesamte Welt aller Arten eintauchen und man zoomt so rein. Also das ist so animiert und man zoomt dann am Ende bis zu den Doldenblütlern und sieht halt, wie wahnsinnig verästelt einfach alles Leben ist und wie es aber trotzdem miteinander zusammenhängt. Und ich finde das so irre, weil irgendwo natürlich auch der Mensch da auftaucht oder vielleicht der Koala oder egal welches Lebewesen auf diesem Planeten irgendwo einsortiert ist. Und das Tolle ist, es hängt alles miteinander zusammen. Und die Doldenblütler, genau, sind ganz irgendwo in einem Unterast. Aber trotzdem sind sie, wie du auch sagst, so vielfältig und eben auch eine recht junge Familie jetzt evolutionsgeschichtlich gesehen.
Du hattest es ja schon angesprochen, dass es eben auch so ein paar giftige Vertreter gibt. Und da gehört natürlich als tödlich giftig, ich mache also nochmal einen Unterschied zwischen, womit kann ich mich umbringen und nach welcher Pflanze geht es mir vielleicht mal nicht gut. Da haben wir natürlich bei dieser Familie den Schierling, sowohl den Wasserschierling wie auch den gefleckten Schierling, die eben wirklich überhaupt nicht gesund sind.
Genau, das ist sicherlich eine Besonderheit, aber was ist noch besonders an den Doldenblütlern? Also trickreich ist, dass sie einfach giftige Verwechsler haben, die wirklich mit genauem Augenmerk nur zu unterscheiden sind. Da kommen wir noch drauf, aber was ist noch so besonders an dieser Familie?
Was ich wichtig finde, ist überhaupt mal zu sehen, was ist überhaupt eine Dolde?
Ja, genau, so banal es ist, aber es ist gar nicht so banal.
Es ist gar nicht so banal. Und zwar, um eine Doldenblütler sicher bestimmen zu können, brauchen wir auf jeden Fall immer den Blütenstand. Mhm. Also ohne den geht es gar nicht. Also wenn ich nur die Blätter auf dem Boden sehe, die sogenannten Rosettenblätter, dann kann das alles Mögliche sein. Dann gehe ich auch nicht an die Bestimmung dran. Aber wenn wir uns jetzt mal angucken, was ist eine Dolde? Also wir sprechen von einer Dolde und Doppeldolde, die es da gibt. Also ihr seht schon, es gibt schon wieder eine Differenzierung. Und wenn wir jetzt von einer Dolde sprechen, entspringen die Stiele der Blüten alle aus einem Punkt. Und das sieht so ein bisschen aus wie ein Schirm.
Mhm.
Und das ist die normale Dolde. Und dann sind am Ende dieser Schirmpunkte die ganzen Blüten. Sprechen wir jetzt von einer Doppeldolde, dann ist quasi von dem großen Regenschirm, ich nenne es einfach mal so, und sind an den an Endpunkten dieses Schirmes gibt es nochmal ganz viele kleine Schirmchen. Und am Ende dieser Stielchen, da sitzen dann die Blüten und bilden eben halt diese schöne Blütenform, wie so ein Blütenteller, der mehr oder weniger gewölbt ist.
Das ist auch eben so schön, deswegen sind die optisch auch so schön.
Genau, wir haben immer so diesen großen Blütenteller und da sind sie ja auch noch mal ein bisschen trickreich. Ich denke, da kommen wir zu, wenn wir uns auch noch mal den Blüten, den Einzelblüten, wenn wir uns die angucken. Und können wir auf jeden Fall sagen, sehen wir eine Doppeldolde, also einen großen Schirm mit vielen kleinen Schirmchen oben, also quasi die Dolde und die Doppeldolde, dann haben wir auf jeden Fall einen Doldenblütler. Und manchmal sieht man auch noch andere Blüten, die wie so ein Schirm aussehen oder wie so ein Teller. Das ist zum Beispiel der Holunder. Da sagt man auch häufig, ach, guck dir mal diese Holunderdolde an. Das ist aber gar keine echte Dolde, wenn man mal genau hinguckt und die Blüte umdreht. Dann sieht man eben, dass es ganz viele kleine Verzweigungen gibt, bis wir zu der Blüte kommen und nicht dieses zweimal strahlende wie der Schirm. Und das ist eben der feine Unterschied, wo ihr sehr wahrscheinlich jetzt auch schon merkt, wir müssen genau hingucken.
Aber dann ist es auch gar nicht so schwierig. Also wie du sagst, ein Schirm, das hat man auch, der hat diesen Stab und dann spannst du ihn auf. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild, so erstmal sich der Dolde zu nähern.
Genau.
Und es gibt ja netterweise auch weitere Unterscheidungsmerkmale beziehungsweise Erkennungsmerkmale.
Wenn wir da jetzt nochmal bei der Dolde bleiben, wir haben gehört, wir haben also eine Dolde und eben oben die kleinen Schirmchen, das sind die Döldchen, also eine Verniedlichung. Und wenn wir jetzt die Gesamtdolde sehen, dann haben wir unter dem Schirm quasi sowas wie Tragblätter. Also da sind so Blätter drunter, die diesen Schirm tragen und das nennt man Hülle.
Mhm.
Wenn wir jetzt weiter gucken oben zu den kleinen Döldchen, dann haben wir da drunter eben auch noch Hüllchen.
Genau.
Also beides mal diese nette Verniedlichung und da haben wir eben viele Erscheinungsmöglichkeiten, wie diese Tragblätter, also die Hülle und die Hüllchen aussehen können. Manchmal fehlt auch irgendeiner von den beiden. Manchmal sind sie sehr groß, sehr klein, mit Härchen am Rand oder ohne, hat eine bestimmte Anzahl. Also wir haben da schon sehr viele Möglichkeiten zu differenzieren, um welche Pflanze es geht.
Genau, und eben gerade wir Rheinländer, wir verniedlichen viel, aber in dem Fall ist es wirklich ein botanischer Fachbegriff. Also ein Hüllchen oder ein Döldchen ist nicht einfach niedlich, sondern es ist tatsächlich ein Fachbegriff.
Genau, das ist richtig. Ich finde das immer sehr nett, wenn es denn um Döldchen und Hüllchen und Dolde und Hülle geht. Aber es ist so wichtig, gerade bei der Bestimmung für die Doldenblütler. Ich denke, wir haben, wenn wir schon oben bei der Dolde sind, würde ich, glaube ich, jetzt auch nochmal auf die Einzelblüten eingehen, wenn es okay ist.
Natürlich.
Und zwar haben wir, wenn wir Doldenblütler haben, die meisten sind erstmal weiß.
Mhm.
Wir haben ein paar wenige, die kommen mit gelben oder grünlichen Blüten daher und noch viel, viel weniger, die sind so ein bisschen rosa überlaufen. Und du sagtest anfangs ja schon, wir können anfangen, mal Blütenblätter und Ähnliches zu zählen. Und da sind wir bei den Doldenblütlern bei 5 freistehenden Blütenblätter. Das heißt, wir könnten jedes Blütenblatt einzeln rauszupfen. Es gibt eben auch zur Unterscheidung dessen, dass sich so Blütenblätter zusammenwachsen. Das heißt, dann könnte ich so eine ganze Blüte nur am Stück abzupfen.
Wobei wir ja zum Beispiel beim Giersch ganz, ganz kleine Blütenblätter haben, ne? Also das ist ja winzig im Grunde genommen. Also ist jetzt nicht wie beim Gänseblümchen so hoch, rupf raus, sondern das ist wirklich filigran.
Die sind wirklich sehr, sehr klein. Und was bei den Doldenblütlern auch so nett ist, dass zwischen diesen Blütenblättern immer die Staubblätter stehen. Und das kann man bei der Gierschblüte auch immer wunderbar sehen, wenn man die gegens Licht hält. Dann hat man einmal den Blütenteppich unten und da gucken dann ganz viele feine Staubgefäße oder Staubblätter nach oben und bilden da richtig nochmal so eine Schicht drüber. Und wenn wir jetzt mit einer Lupe weitergucken, dann sehen wir natürlich, dass genau in der Mitte von der Blüte haben wir 2 Griffel. Aber die stehen nicht einfach nur irgendwie so in der Blüte, sondern die haben noch ein Polster unter sich. Das sind so 2 Auswölbungen oder eine große Auswölbung. Das sogenannte Griffelpolster, ja, Griffel, wo befruchtet wird. Und dieses Griffelpolster, das ist der Ort, wo die Pflanze eben die süße Belohnung für die Bestäuber produziert. Das heißt, für ganz viele Flugobjekte, also ganz viele Insekten, ist es richtig einfach, an diese süße Belohnung zu kommen. Und deswegen tummelt sich auf den Doldenblütlern auch so ziemlich alles von Käfer, Fliegen, Schmetterlingen, Hummeln, Bienchen. Alle finden das natürlich ziemlich genial, dass sie so einfach an dieses süße Nektar kommen.
Und das ist auch bei allen gleich sozusagen. Also, dass sie so eine breite Landebahn haben oder dann eben den Nektar nicht so verstecken, wie das zum Beispiel die Lippenblütler tun. Ne?
Genau, die packen das schon ziemlich weit weg. Da muss man schon einen langen Rüssel haben, um überhaupt dran zu kommen.
Genau.
Aber bei den Doldenblütlern ist es eben wirklich so. Es ist quasi, der Tisch ist gedeckt und man muss nur landen und sich bedienen.
Top.
Das ist schon richtig, richtig genial. Gerade wenn man sich jetzt diese Blüten nochmal genauer anguckt, dann machen die Blüten, die an den äußeren Döldchen dran sind, nach außen hin manchmal extra große Blütenblätter, dass sie noch voluminöser und netter aussehen, dass noch mehr Tiere angelockt werden.
Eine fantastische Strategie. Und wer sich das mit den Blüten noch mal genauer angucken möchte, es gibt eben diese zauberhafte Zauberformel der Blütenformeln. Und die vereinigen im Grunde genommen ja sehr systematisch, wie so eine Blüte aufgebaut ist, richtig?
Das ist richtig. Das ist schon schwere Botanik.
Ja.
Wenn man so anfängt, okay, ich habe 5 Blütenblätter, 5 Staubblätter, 2 Fruchtblätter, sprich, das sind die Griffel. Und dann gibt es noch irgendwelche Striche, ob wir oberständige, unterständige Fruchtknoten haben. Beim Doldenblüter ist es immer unterständig. Und wir haben schließlich am Ende 2 Samen, die pro Blüte entstehen. Und wenn man sich so eine ganze Blütendolde anguckt, können das schon mal ganz schön viel Samenmasse sein, die da produziert wird.
Genau, aber die sind eben auch, finde ich, teilweise sehr markant. Du sprachst ja schon von der wilden Möhre. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt schon bei den Samen sind. Aber ich finde, die sind ja auch, wären sie jetzt schon da, ein super Unterscheidungsmerkmal. Und sie sind wunderschön, habe ich gelernt.
Auf der einen Seite sind sie wunderschön. Sie sind zwar auch borstig, was die wenigsten Samen sind dieser Familie, aber auch so ein bisschen mit Widerhaken, dass sie gut wegtransportiert wird oder sich irgendwo mal ins Fell reinsetzen und weggetragen werden. Also da denken sich die Pflanzen natürlich auch immer viele, viele Strategien aus, wie sie sich verbreiten lassen möchten. Jetzt haben wir die Blüte erstmal uns angeguckt und wir haben natürlich noch ein paar andere Erkennungsmerkmale. Wir haben auch ein Stängel natürlich, das ist alles, was nach oben wächst. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden, gleich auch zu den Blättern. Und die Stängel von den Doldenblütlern sind meistens hohl. Und sie haben von der äußeren Form, können sie eben halt rund sein, kantig, ein bisschen gerillt oder auch gekerbt. Und von der Oberfläche glatt, bereift oder sogar borstig behaart. Und manche Arten, die haben dann auch noch so verdickte Knoten in den Stängeln, die sogenannten Nodien. Das sind immer die Stellen, wo eben Blätter abgehen. Und das ist der nächste Punkt, wenn wir jetzt einfach mal gucken, wie stehen die Blätter überhaupt. Meistens bilden sie erstmal eine Blattrosette, das heißt bodennah habe ich ganz viele Einzelblätter. Dann habe ich irgendwann in der Mitte der Stängel, der das Höhenwachstum anzeigt. Und wenn an dem Stängel Blätter sind, dann sind sie auf jeden Fall wechselständig. Das heißt, ich habe wie so eine Leiter, wie bei einer Leiter oder einer Wendeltreppe immer rechts, links oder um einen Stängel drumherum gewunden, die einzelnen Blätter stehen. Und die Blätter selber sind auch speziell bei den Doldenblütlern. Das sind nämlich meistens gefiederte Blätter. Und das ist auch tricky. vielleicht könnt ihr euch zu den Doldenblütlern gehören auch ganz viele Nutzpflanzen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel an einen Fenchel denkt, dann sieht man nur so ganz feine Strichlein an Fenchelgrün. Und da muss man sagen, ja, das ist auch ein gefiedertes Blatt. Aber wie können wir uns dieser Blattstruktur überhaupt nähern? Weil wenn ich so ein ganzes Blatt sehe, sieht das erstmal sehr unübersichtlich aus. Dafür suche ich mir nach Möglichkeit ein Blatt, das direkt aus dem Boden kommt, also ein grundständiges Blatt, was möglichst groß ist, weil das gibt uns die meisten Erkennungsmerkmale. Und das lege ich mir einfach mal vor mich hin und dann gucke ich mal, okay, wo ist eigentlich die, sag ich mal, ausgeprägte Mittelrippe und von wo gehen seitlich die kleinen Ästchen ab? Und das kann man sehr gut gefiedert. Da hört man schon ein bisschen, kommt wie von einer Feder. Da haben wir ja auch eine Mittelrippe, wo rechts und links die Federchen dran sind. Und würde man so ein Federchen abmachen und sich das auch nochmal genau angucken, sehe ich, da ist auch nochmal eine Mittelrippe, wo Mini-Federchen abgehen. Und so ist es für die fiederteiligen Blätter bei den Doldenblütlern auch. Das heißt, ich habe erstmal das gesamte große Blatt, was aus vielen, vielen kleinen Einzelblättern besteht. Und wenn ich jetzt stammnah oder bodennah das unterste Fiederteil abmache, dann wäre das ein Fieder erster Ordnung. Und wenn dieses Fiederchen auch wieder geteilt ist in mehrere kleine Abschnitte, Blattabschnitte, und ich könnte wieder einen Blattabschnitt abmachen, was mit einzelnen Fiedern besetzt ist, also mit vielen kleinen einzelnen Blättern, dann habe ich den wieder zweiter Ordnung. Und so kann man immer mehr ins Kleine, Kleine, Kleine gehen. Das heißt aber, ein fiederteiliges Blatt ist nur dann ein fiederteiliges Blatt, wenn die Blätter zur Mitte hin wirklich als Einzelblatt zu sehen sind.
Und wenn also ich sie abmachen kann vielleicht. Ne?
Wenn ich sie einzeln abmachen kann und die Doldenblüter können so bis zu 4- bis 5-fach gefiedert sein.
Krass. Magst du das vielleicht nochmal ganz kurz am Giersch vielleicht, den wir ja doch eher vor Augen haben, nochmal erläutern mit den Ordnungen?
Also beim Giersch, das ist tatsächlich nur ein einfach gefiedertes Blatt.
Aha,
cool. Da haben wir gar nicht so viel. Also Giersch oder die Pastinak kennt ihr ja sehr wahrscheinlich auch. Da haben wir, bei dem Giersch ist es sehr schön. Ich habe eben halt einen Stängel, der hochkommt und dann teilen sich die Blätter in 3 Bereiche auf. Und diese 3 Bereiche, die sind zwar gefiedert, aber ich kann keinen Teil nochmal abmachen und habe Einzelblätter, die ich rauszupfen kann. Also ist das quasi das einfach gefiederte Blatt.
Okay.
Wenn wir jetzt aber mal die Möhre, die kennen, glaube ich, auch, kennen auch sehr viele. Auch wenn man sie mal im Supermarkt kauft, bleibt ja schon im Möhrengrün dran. Dann kann man sich da vielleicht auch schon mal austoben und gucken, wie kann ich die Fiedert erkennen. Da habe ich ein zwei- bis dreifach gefiedertes Blatt. Das heißt, da kann ich eben natürlich wirklich unten nochmal was abnehmen, wo nochmal Fiederblättchen dran sind oder einzelne kleine Blättchen, die ich auch abzupfen könnte.
Toll. Genau, wir sind jetzt schon bei einigen prominenten Vertretern dieser Familie, zum Beispiel der Möhren. Wir haben eben bislang nur en passant gesagt, es sind viele Nutzpflanzen unter den Doldenblütlern, also viele, viele essbare und wunderbar schmackhafte Gewächse. Das ist der Kerbel, das ist der Liebstöckel, das ist die Petersilie, die Möhre, die wilde Möhre, der Giersch, all die gehören eben zu dieser berühmten Familie, die wir heute besprechen. Und es gibt aber eben dann auch die Hundsgemeinen, zum Beispiel die Hundspetersilie. Und wie in jeder Familie so ein paar Bösewichter. Ich habe früher als Kind mit großer Begeisterung solche Familienserien geguckt und es gab ja immer jemanden, der nicht wohlgelittene Onkel war. Und solche gibt es hier ja nun auch. Gehen wir doch da vielleicht nochmal drauf ein, um einfach auch nochmal bisschen sensibler dafür zu machen, dass es nicht ganz so trivial ist, ob ich den Wiesenkerbel oder den Kälberkropf vor mir habe. Letztes Jahr um die Zeit war ich komplett naiv, weil ich den Kälberkopf gar nicht kannte und dachte, es ist ja immer der Wiesenkerbel. Es gibt ja auch nur diesen Wiesenkerbel und so ist es eben nicht.
Das stimmt. Also mit es gibt drei Stück, die man mega schlecht auseinanderhalten kann. Und zwar ist es der Wiesenkerbel, der Schierling und der Rübenkälberkropf. Und da gibt es natürlich auch mal so für die Giftigen direkt einen schönen Merksatz. Ist der Stängel rund und fleckig, geht's dir alsbald dreckig. Und das trifft eben wirklich für den Schierling zu und für viele Arten von dem Kälberkropf. Da haben wir eben nicht nur der Rübenkälberkropf, da gibt es halt noch ein paar andere. Und wir können aber den Schierling und den Rübenkälberkropf von den Blättern eigentlich gar nicht unterscheiden. Also das sind so Feinheiten an Unterscheidungen, wo ich sagen würde, boah, Finger weg. Lassen wir stehen. Wir brauchen auf jeden Fall, um in eine Bestimmung zu gehen, das Höhenwachstum, also dass wir den Stängel haben, der nach oben wächst. Und dann kann ich diese beiden schon wirklich recht gut unterscheiden. Der Schierling ist bis zum Boden hin wirklich glatt, bereift, fleckig, ist in sich komplett rund und auch hohl. Und wenn wir jetzt den Rübenkälberkropf sehen, der hat zwar die gleichen Merkmale, aber er hat direkt über dem Boden zwischen der ersten und der zweiten Nodie, also diesen verdickten Knubbeln, wo die Blätter rauskommen, ist dieser behaart. Und wenn wir diese Haare unten finden, dann ist es ganz klar, kein Schierling, es ist nicht tödlich giftig. Der Rübenkälberkropf ist früher tatsächlich auch mal als Nahrungsmittel verwendet worden. Heute steht er aber leider unter giftig oder zum Glück unter giftig, weil doch ein paar Inhaltsstoffe da drin sind, die nicht so gesund sind. Aber trotz alledem, es ist ja ein Unterschied, ob ich mich tödlich vergifte oder ob ich mich nur vergifte, wie ich immer so schön sage. Also diese Feinheiten können bei den Doldenblütlern wirklich lebensrettend sein. Und bei dem Wiesenkerbel, da gucken wir ein bisschen anders hin. Da brauchen wir natürlich auch den Stängel zu. Und da hilft denn der Merksatz, hat der Stängel Kerben rundherum? Es ist Wiesenkerbel, frag nicht dumm.
Schön.
Also das heißt, wir haben auf dem Stängel ganz viele Längskerben, die wir auch gut spüren können, wenn wir den in die Hand nehmen. Und erst da bin ich mir eigentlich sicher, wer ist Wiesenkerbel, wer ist Schierling und wer ist Rübenkälberkropf, wenn ich den Stängel habe.
Und noch
Ansonsten.
mal zum Schierling. Also ich habe tatsächlich ihn noch nie live gesehen. Er ist aber in Deutschland gut verbreitet, oder?
Er ist verbreitet. Ich war früher auch mal der irrigen Annahme, dass überall Schierling stehen würde, bis ich dann wusste, ah, es gibt auch den Rübenkälberkropf. Und Den Schierling habe ich das letzte Mal gesehen an der A-Mündung. Da standen mehrere Prachtexemplare, wo ich dann auch dachte, boah, wie cool ist das denn? Schon lange nicht mehr gesehen, aber er ist immer wieder zu finden.
Was macht ihn eigentlich so giftig?
Er hat einen Stoff in sich, der also auch ein Alkaloid, der auch an sein Nervensystem geht. Und es ist, ja, man hat eine Lähmung von außen nach innen, bis es denn wirklich zum Tod kommt. Dummerweise schlägt das Herz ein bisschen länger, als die Atmung funktioniert. Also man erstickt schließlich. Und viele kennen sehr wahrscheinlich den Schierlingsbecher, mit dem Sokrates umgebracht wurde, wie man immer so schön sagte, aber er durfte ja seinen Tod frei wählen und dann hat er sich gesagt, okay, ich möchte mir eben einen eigenen Pflanzencocktail mischen, mit dem ich sterbe und hatte die Bitte, dass seine Schüler dabei sein durfte, weil er beschreiben wollte, was für Auswirkungen eben halt dieses Gift hat. Und ich bin mir sehr sicher, dadurch, dass er Pflanzenkenntnisse hatte, dass er sich auch ein paar Pflanzen damit reingemischt haben, die ihn eben auch etwas beruhigt haben, damit man dann nicht so völlig in Panik gerät. Also ein bisschen Mohn oder Morphine, die waren bestimmt auch mit in seinem Kräutertrunk.
Ja, aber dadurch ist der Schierling so berühmt geworden. Aber eben, er ist von der Antike bis heute eben an Flussufern zum Beispiel oder an feuchteren Standorten wahrscheinlich dann zu finden. Und da dürfen wir die Augen aufhaben. Es gibt, wenn wir schon einmal bei den Bösewichtern sind, die jede Geschichte würzen, ja auch noch einen weiteren, man kann sagen, verteufelten Giganten, nämlich den Riesenbärenklau. Ein Neophyt, der aber auch, glaube ich, zu dieser Familie der Doldenblütler gehört und an dem man mutmaßlich die eben beschriebenen Merkmale besonders üppig sehen kann.
Ich habe immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wir haben einmal den Riesenbärenklau, den ich gerne als Herkulesstaude bezeichne. Und wir haben ja noch den einheimischen kleinen Bruder, den Wiesenbärenklau.
Ja.
Und die sind phonetisch halt immer sehr dicht beieinander. Deswegen habe ich mir angewöhnt, über die Herkulesstaude zu reden, wobei sie ja auch keine echte Staude ist. Aber diese Herkulesstaude kann eben wirklich eine gigantische Größe erreichen, bis zu 4 Meter Höhe. Also das ist schon richtig krass. Und passend dazu hat er eben auch diese Doppeldolde, die bis 50, 60 Zentimeter Durchmesser hat. Eine Zeit lang hatte man die abgetrockneten Dolden gesammelt und in Blumengeschäften als Weihnachtsdeko-Gold besprüht und verkauft. Also finde ich schon echt krass. Und der Stängel bei der Herkulesstaude hat auch unten teilweise einen Durchmesser von 6, 7, 8 Zentimeter. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend und ein prächtiger Anblick, wenn man mal ganz viele zusammen sieht. Und das haben sich bestimmt auch die Gärtner gedacht, die die Pflanze aus dem Kaukasus als Zierpflanze nach Europa geholt haben, haben aber nicht damit gerechnet, dass sich gerade diese Samen so gut verbreiten, gerne an Flussläufen oder auch an Feuchtgebieten. Und so ist diese tolle Pflanze erstmal mega, ja, mega viel an Flussläufen zu finden. Und was ihn so gefährlich macht, ist, wenn wir uns dieser Pflanze nähern und eben irgendwelche Blätter oder Blüten abknicken. Also wenn wir mit dem Pflanzensaft in Berührung kommen, da ist dieses sogenannte Furanokumarin drin. Und wenn wir das auf die Haut bekommen und die Sonne scheint noch sehr schön, dann kann es wirklich zur Verbrennung des dritten Grades kommen, also richtig Blasen auf der Haut. Das sieht auch nicht mehr lustig aus. Und falls man mal wirklich mit so einem Pflanzensaft in Berührung gekommen ist, versucht es so schnell wie möglich abzuwaschen. Wenn das nicht geht, dann wenigstens die Hautstellen bedecken, damit eben kein Sonnenstrahl drankommt.
Aber er ist eben auch ein ja sehr markanter Vertreter dieser Familie.
Ja, unbedingt. Und ich finde auch, diese Blätter, die sind jetzt auch nur einfach gefiedert, aber sie haben sehr markante Blattspitzen. Und ich finde diese Spitzen, wenn man sich die anguckt, die sehen schon ziemlich aggressiv aus, weil der kleine Bruder, den wir hier haben, den Wiesenbärenklau, den können wir ja auch essen. Der ist ja auch total lecker, der schmeckt so ein bisschen nach noch Sellerie, Pastinak, so ein bisschen was Wärmendes, finde ich, ist auch noch in seinen Blättern drin. Und da möchte man natürlich, wenn man das sammelt, die auch gut unterscheiden zu können. Und das ist relativ einfach. Bei der Herkulesstaude sind die Blätter einfach kahl. Da ist kein Härchen drauf, da ist nichts, die sind eben glatt. Und wenn wir dann zu der Wiesenbärenklau kommen, also da betone ich immer dieses Bär mit drin und wir fühlen da an den Blättern, dann sind die ein bisschen flauschig weich, wie so dann wie der Teddybär zu Hause oder kann so ein bisschen borstig sein, aber die sind eben halt behaart und damit kriegen wir sich also wirklich auch im Jungstadium super gut auseinander.
Toll. Ja, und eben, Sie haben eben nicht nur die gefährlichen Stoffe wie Furanokumarine, sondern eben auch ätherische Öle, was sie so schmackhaft macht. Also Liebstöckel, Sellerie, das geht ja alles so in die Richtung, was wir eben in der Küche gut nutzen. Und da bist du ja eine 1A-Küchenfreundin. Vielleicht magst du uns ein bisschen was eben jetzt über die freundliche Seite dieser Doldenblütler verraten, wenn wir sie jetzt eben zweifelsfrei erkennen, wie zum Beispiel den Giersch oder den meinetwegen auch den Wiesenbärenklau. Was machst du damit?
Also der größte Küchenfreund ist für mich der Giersch. Ganz klar. Er ist in großen Mengen verfügbar und ich finde ihn einfach fantastisch. Ich kann eine Limonade draus machen. Ich nenne es immer den, wir haben ja den Almdudler, der kommt aus den Bergen und es gibt zum als Gegenspiel gibt es die Gierschonade oder den Flachlanddudler, wo wir eben den Giersch als Pflanze benutzen, welcher viel Aroma abgibt. Ich finde ihn als junge Pflanze auch sehr köstlich, roh im Salat. Mit Käse oder Brie-Käse schmeckt er einfach fantastisch. Gemüse verhält sich ähnlich wie Spinat. Das heißt, ich muss immer viel sammeln, damit ich wenig rausbekomme. Ist mal für all die Menschen interessant, die den im Garten haben und den ein bisschen reduzieren möchten. Und wir können ihn auch wunderbar in eine Suppe packen oder auch backen, sprich mit einer Quiche zubereiten. Und der Giersch hat einfach so eine frische Note, die so ein bisschen möhrig, sellerieartig ist. Und das verliert er auf keine Art und Weise, egal ob ich ihn jetzt roh, gekocht oder gebacken verwende. Dieser Geschmack bleibt einfach da. Das haben wir
Genau.
nicht bei allen Wildpflanzen.
Und es gibt auch keine Überdosierung.
Schwierig. Nee, ich glaube nicht. Da könnte man nochmal diesen Heilaspekt mit reinbringen. Wir haben natürlich bei ganz vielen Wildpflanzen haben wir auch das Schöne, dass der Giersch früher eben viel, viel aufgegessen wurde gegen Gicht. Das steckt auch in seinem botanischen Namen Podagia. Und dieses Podagra ist natürlich diese Entzündung von dem Grundgelenk im Zeh, wo die Gicht sich wohl als erstes zeigt. Ich habe zum Glück keine Erfahrung damit. Aber das Schöne an dem Giersch ist, dass wir ihn auch so einfach erkennen können. Und vielleicht da nochmal zu dem Blatt. Wenn wir ihn im Frühjahr finden, dann überwuchert er ja viel Fläche. Und es kommen alles Einzelblätter mit aus dem Boden. Und wenn ich eins abmache, dann kann ich unten schon mal fühlen, dann merke ich, dass ich einen dreikantigen Stängel habe und einen dreikantigen Blattstiel. Und der teilt sich in drei Blattbereiche. Und das oberste Blatt ist meistens auch nochmal dreigeteilt oder hat wenigstens drei Spitzen. Und die unteren zwei Blätter, die sich eben wirklich gegenüberstehen, die kann man wie spiegelverkehrt aufeinanderklappen. Dann sind die total genau identisch. Die sind meistens zweigeteilt, ganz selten, dass wir da eine Dreierteilung haben, aber oben halt das Drei. Das heißt, dreikantiger Stängel, drei Blattbereiche und nochmal eine Dreiteilung von dem obersten Blattbereich. Und dann ist der Duft natürlich auch noch, der eine Rolle spielt, dass man es eben wirklich so gut riechen kann, mit diesem möhrenartigen, sellerieartigen. Und die leckersten Blätter sind natürlich die, die noch so hellgrün sind, glänzend an der Oberfläche und vielleicht noch so ein bisschen zusammengeklappt. Die kommen also wirklich richtig zusammengeklappt aus der Erde und entfalten sich dann. Das sind natürlich die leckersten, die ich für meine Küche verwende.
Na und bei dem Merkspruch vielleicht noch 333 mit Giersch bist du dabei. den könnten wir noch ergänzen, wenn wir schon eben den Wiesenkerbel hatten. Und weil ich finde die wirklich sehr, sehr hilfreich manchmal. Also zumindest als weitere Unterstützung.
Dann sollten wir vielleicht auch zu dem zweiten Küchenpflanze, die ich gerne benutze, nochmal zu dem Wiesenbeerenklau. Gibt es auch noch einen schönen Merksatz? Ist der Stängel kantig rau? Ist es Wiesenbeerenklau?
Schön. Toll, aber wenigstens gibt es solche Merksprüche. Das ist ja vielleicht gar nicht so üblich bei anderen Pflanzenfamilien.
Ist mehr, also ich kenne es hauptsächlich wirklich von den Doldenblütlern, viel weniger von irgendwelchen anderen. Das stimmt.
Toll. Das heißt, wir haben ja doch Tools und Tricks und Tipps, wie man sich dieser trickreichen Familie nähern kann. Wir können das noch mal kurz zusammenfassen, aber eben es ist ja auch vielleicht noch mal nachzulesen. Hast du am Ende noch mal so ein paar, ja, Annäherungsmöglichkeiten für uns in petto?
Also für mich ist es auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, wenn ihr an die Doldenblütler rangeht, dann nehmt euch Zeit, nehmt eine Lupe, nehmt ein gutes Bestimmungsbuch. Da sind wir eigentlich jetzt auf der Ebene zu überlegen, wie kann ich wirklich gut eine Pflanze bestimmen? Manche sagen, hey, es gibt doch mittlerweile so tolle Apps. Aber ich finde, wenn bei diesen Apps muss ich der App auch gute Fotos liefern, die aussagekräftig sind. Das fällt häufig hinten rüber. In meinen Kursen kriege ich das dann schon mal so mit. Auch hier mal eben die App drauf und das ist dieses und jenes. Sage ich, ja, ist schön. Es stimmt aber leider nicht. Und gerade bei diesen giftigen Vertretern, da sind 2% Abweichung. Wenn da nur steht, ich bin mir nur 95% sicher, dass das diese Pflanze ist, würde ich sagen, ja, dann lasse ich das auch. Diese 5% spiele ich nicht mit meinem Leben. Also wenn ich es da wirklich für Nahrungsmittel oder als Heilmittel sammle. Das heißt, manche sagen natürlich, okay, ich habe die Pflanze, die in der Natur steht, ich habe ein Bestimmungsbuch, wo ein Foto oder eine Zeichnung drin ist und ich vergleiche die. Das ist ja schön. In den Büchern ist sie meistens optimiert dargestellt. Und in der Natur gibt es manche Pflanzen in ganz klein, in riesengroß, je nach Standort. Und da kommen wir auch nicht wirklich überein. Also wer wirklich bestimmen möchte, muss über die Merkmale gehen. Und das ist bei den Doldenblütlern eben sehr, sehr vielfältig. Angefangen von den Blattrosetten, von dem Stängel, von dem Blütenstand, von den Hüllen und Hüllchen. Und natürlich die Blüte selber. Und bei manchen brauchen wir tatsächlich auch noch die unterschiedlichen Samen, um ganz sicher zu sein.
Toll. Wir können noch
Und
mal über die Geschichten sprechen.
da finde ich, also für mich ist ein Doldenblütler ist eine wirklich tolle, zauberhafte Pflanze. Das ist die wilde Möhre, weil sie auch mehrere Merkmale hat, was sie so eindeutig macht. Erstmal die Blüte selber. Da gibt es in der Mitte immer eine ganz schwarze oder wirklich rot-schwarze Blüte, die wilde Möhre mitproduziert und die duftet besonders intensiv, um die Bestäuber anzulocken. Leider können wir uns auf dieses Merkmal auch nicht immer verlassen, weil wenn sie schon genug Samen produziert hat, dann lässt sie das auch schon mal weg. Einfach nach dem Motto, es ist gesichert, dass meine Fortpflanzung da ist. Und dann brauche ich das nicht unbedingt. Alles, was jetzt an Samen kommt, ist so ein bisschen so Add-on. Ne? So ist eben halt ein bisschen mehr. Und dann können wir uns aber nochmal die Hüllblätter angucken, die also unter der Dolde stehen. Und das ist bei der wilden Möhre eben so ganz fein gefiedert und sieht aus wie so ein Spitzendeckchen. Als nächstes kommt, wenn sich denn die fertige Dolde so fertig befruchtet ist und die Samen sich ausreifen, dann zieht die sich so ein bisschen wie so ein Nest zusammen und ich finde, das sieht aus wie eine Zipfelmütze. Und dann ist es für mich immer am Ende die Zipfelmütze verkehrt herum auf dem Spitzendeckchen. So ist der Samenstand für mich und die Samen sind natürlich auch noch mega, mega lecker.
Das
Die
stimmt. Und
sind
man vergisst oft, dass man die Samen eben gerade wunderbar auch hier sammeln kann und in der Küche nutzen kann, beim Wiesenbeerenklau im Übrigen auch.
Ja. Wobei da die Meinung von meinen Teilnehmern immer sehr auseinandergeht, ob das nun lecker ist oder ob das nicht so gut ist.
Ja, ich habe den mal exzessiver genutzt und dann irgendwann auch so gedacht, ja, brauchst du vielleicht gar nicht. Also da ist der von der wilden Möhre angenehmer.
Ja, unbedingt.
Ja. Gibt es denn noch etwas, was du loswerden möchtest oder wo du uns vielleicht einen Tipp zum Nachlesen auch geben könntest?
Also was ich auf jeden Fall sehr gerne nutze, ist von der Rita Düder. Sie hat extra für die Doldenblütler ein Buch zur Bestimmung rausgebracht, wo all die Merkmale nochmal sehr schön beschrieben und auch dargestellt sind und auch bei den einzelnen Pflanzen eben wirklich diese einzelnen, ich nenne es jetzt mal Features oder Merkmale, nochmal aufgezeichnet werden. Und es gibt immer auch einen Hinweis, bin ich essbar, bin ich giftig, bin ich ausdauernd, also komme ich immer wieder. Also, oder auch, wie kann ich es verwenden? Dieses Buch ist für jeden, der an die Doldenblüter dran gehen möchte, eigentlich Pflicht, das zu haben. Und dazu hat sie auch noch extra einen sogenannten Rätselpfad entwickelt, wo ungefähr 40 Doldenblütler als Bestimmungsendpunkt mit dabei sind, wo wir schon in die wichtigsten Gattungen kommen und auch sehen können, ist es essbar, ist es nicht essbar. Also das ist wirklich, wirklich toll. Und wenn ihr in die Bestimmung reingeht, macht es vielleicht auch mal mit Freundinnen zusammen oder bucht euch in einen Kurs ein oder fragt Fachfrauen, Fachmänner, wie man da weiter dran gehen kann. Macht immer wieder diese Bestimmungsübung, um da sicher zu werden und dann auch irgendwann Spaß daran zu haben, über diesen Pfad, Bestimmungspfad zu einer Pflanze zu kommen. Und dann ist man auf jeden Fall sicher und ich finde es dann richtig, richtig toll. Aber lasst euch Zeit, habt Geduld mit euch. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Da braucht man schon 1, 2, 3 Jahre, bis man wirklich durch immer wieder Beschäftigen zu einer gewissen Sicherheit kommt.
Genau, und das ist auch das Stichwort vielleicht zum Schluss. Es macht richtig Spaß und es gibt Kurse. Da bin ich wie durch Zufall bei dir selber, also bei Celia. Ich durfte diesen Doldenblütlerkurs bei dir letztes Jahr besuchen und er war wirklich, wirklich hilfreich, wenn auch eben nur ein Einstieg. Aber dennoch, es ist wahnsinnig wichtig, finde ich, dass es Menschen gibt, die das nochmal vermitteln. Also wir über den Hörsinn heute können wirklich nur einen Anstoß liefern. Den Buchtipp von der Rita werden wir verlinken. Hier auch nochmal der Hinweis auf das sehr schöne Interview über die Fortpflanzung der Pflanzen, das ich mit Rita führen durfte. Ist auch ein Botanikthema. Die werden gar nicht bei uns so auf Platz 1 gelistet, wie natürlich die üblichen Tipp-Tracks, aber das ist in der Tat ja der Bodensatz dieser wunderbaren Kräuterwelt. Also von daher gerne mal reinhören. Und Celia ist ein Mensch, der die Angst vor der Botanik, finde ich, sehr gut nimmt, genau wie die Rita auch. Und deswegen Eigenwerb, also nochmal für mich die Empfehlung, bei dir einen Kurs zu buchen. Aber du darfst sicherlich auch noch mal selber sagen, wo man dich finden kann.
Ja, 20 Jahre bin ich jetzt ungefähr dabei und relativ schnell findet man mich über Kräuter-Sinn, also über die Sinne, weil die brauchen wir für die Kulinarik oder auch fürs Bestimmen der Pflanzen. Und dann natürlich auch noch in Dortmund an der Phytaro-Heilpflanzenschule bin ich zu finden. Und hier und da habe ich noch kleinere Kooperationen auch mit anderen Schulen, wo ich so Einzelkurse eben anbiete, wie zum Beispiel die Doldenblütler. Einmal in Dortmund und dann noch in der Wildkräuterei in Köln.
Toll. Ja, dann liebe Celia, ganz, ganz herzlichen Dank, zumindest für diesen ersten Überblick und Einblick. Aber ich glaube, trotzdem ist es sehr anschaulich gewesen und Menschen können sich mehr vorstellen und blicken auf die Wiese jetzt mit definitiv anderen Augen. Und ich wünsche uns allen da einen detektivischen Spürsinn, denn ich glaube, das macht am meisten Spaß. Also bestimmen macht total Spaß, wenn man auf so Fährten gestoßen wird und dann einfach so ein bisschen rätseln kann.
Also, wie gesagt, irgendwann hat es mich auch richtig erwischt und ich habe eben dann den Ehrgeiz zu gucken, über die Erkennungsmerkmale wirklich zu den Pflanzen zu kommen und mich nicht nur auf meine Apps oder auf irgendein Bestimmungsbuch zu verlassen. Das ist zwar immer die hohe Schule, aber die bringt uns einfach die Sicherheit, die wir brauchen.
Vielen herzlichen Dank für heute.
Ja, Mo, ich danke dir für dieses tolle, anregende Gespräch, was wir jetzt hatten über die Doldenblütler. Und vielleicht ist der eine oder andere jetzt so ein bisschen neugierig geworden und geht mal los, vielleicht auch mit einer Lupe und guckt sich mal Pflanzen genauer an.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.